freundlicher Unterstützung von MVV. Vor rund 950 Jahren siegte der Normanne Wilhelm der Eroberer über die Angelsachsen in der Schlacht bei Hastings. Die äußerst blutige und langwierige Schlacht, deren Ausgang zwischenzeitlich alles andere als klar war, gab der Geschichte Englands und Westeuropas eine neue Richtung. Der normannischen Eroberung ging allerdings auch eine lange Vorgeschichte voraus. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Viola Skiba, Projektleiterin und Kuratorin der Ausstellung Die Normannen, die noch bis zum 26. Februar 2023 bei uns in den Reichsengelhorn-Museen in Mannheim gezeigt wird. Grüß dich, Viola. Hi.
Hallo, Norman.
Ja, England war seit dem ausgehenden 8. Jahrhundert von zahlreichen Wikinger-Einfällen betroffen. Im Jahr 793 führte das die Zeitgenossen so weit, dass es besonders düster aussah und man wähnte sich schon am Tag des jüngsten Gerichts. Es wurde von starken Wirbelstürmen berichtet, von Blitzen, von feurigen Drachen, die durch die Lüfte flogen, von einer Hungersnot und dann folgte eben noch im Sommer 793 die Zerstörung des Klosters Lindisfarne. Das rief in ganz Europa Schrecken hervor und man fragte sich, was wohl den Zorn Gottes erregt hätte. Was war genau passiert? Was war der Grund dafür, für dieses Schreckensszenario?
Also letztendlich, der Überfall auf Lindisfarne gilt immer so als der Auftakt der Wikingerzeit, zumindest in Westeuropa, ist aber nicht der erste Kontakt mit denen, was wir heute Wikinger bezeichnen. Also nicht der erste Überfall aus der Richtung Skandinavien, aber der am meisten Wellen geschlagen hat. Denn Lindisfarne war ein bedeutendes Kloster, wichtiger Heilige, sehr reich und es war gut vernetzt. Und das heißt, die Nachricht von diesem Überfall hat sich dann wie ein Lauffeuer verbreitet und hat Resonanz natürlich auch gehabt. Das heißt, es wurde durchaus wahrgenommen, als wären jetzt die raubenden Nordmänner, die da an die Küste kamen und denen nichts heilig war, die Vorboten der Apokalypse.
Wir haben in der Ausstellung auch einen Stein zu diesem Ereignis. Erzähl ein bisschen was darüber. Ist auch ein ganz besonderes Objekt.
Ja, das ist unser Auftaktobjekt im ersten Obergeschoss, der Viking Raider Doomsday Stone. Der ist wirklich was ganz, ganz Besonderes und wir freuen uns sehr, dass er den weiten Weg nach Mannheim gekommen ist. Er stammt nämlich wirklich tatsächlich direkt aus Lindisfarne und aus einer Zeit, die sehr nah noch an diesem Überfall der Wikinger war. Und interessanterweise sind es zwei Ereignisse, die in Westeuropa die Wikingerzeit einkreisen oder einschränken. 793, eben der Überfall auf Lindisfarne und dann 1066, aber nicht die Schlacht bei Hastings, sondern die bei Stamford Bridge, die sozusagen dem Ganzen ein Ende setzen. Und dieser Stein bringt das bildhaft so ein bisschen zum Ausdruck. Auf der einen Seite sehen wir nämlich Kämpfer, Krieger mit erhobenen Äxten und Schwertern, die als die erste Darstellung der Wikinger auch gedeutet werden. Und auf der Rückseite ein Kreuz, daneben kniende Menschen mit erhobenen Händen, also betend, die Hand Gottes und Sonne und Mond gleichzeitig am Himmel. Also eine Darstellung des jüngsten Tages. Und genau so muss man sich das auch vorstellen für die Zeitgenossen, dass sie die Wikinger wahrgenommen haben. Also als die Vorboten der Apokalypse, wo dann andere schlechte Zeichen, Missernten, Stürme auch mit rein spielten und auch eine biblische Vorstellung, nach der das Böse aus dem Norden kam.
Nun war aber dann die Herstellung des Steins 100 Jahre später circa?
Ja, einige Jahrzehnte. So genau kann man ihn nicht datieren. Er ist ein wenig später, das ist richtig, aber schon noch nah an dem Ereignis. Und man muss sagen, derartige Ereignisse, die als Schlüsselereignisse wahrgenommen werden, die sind lange im Gedächtnis haften geblieben.
Nur war ja dann die Apokalypse tatsächlich nicht eingetreten, beziehungsweise der Tag war ein sehr langer, jüngster Tag.
Genau. Aber ich meine, derartiges haben wir in der Geschichte ja öfter, dass sich es dann nicht realisiert. Aber wir sind, glaube ich, heute froh drum, oder?
Das stimmt, ja. Wieso waren die Wikinger denn so erfolgreich mit ihren Raubzügen in England?
Also ich denke, was sie so erfolgreich gemacht hat, und das bezog sich nicht nur auf England, ist, dass sie ja sehr gute Seeleute waren. Also sie waren sehr schnell mit ihren Schiffen. Sie waren schneller da, als man Verteidigung organisieren konnte. Sie waren dort erfolgreich, wo es lange Küstenlinien gab, die man eben nicht sehr gut verteidigen kann, zumindest auf Dauer. Und England hat sehr viel Küste zu bieten. Und sie waren eben sehr gut darüber informiert, wo es lohnende Ziele gab. Denn sie waren bewandert in der Geografie der Zeit, aber sie waren eben auch große Händler. Und wenn man Händler ist und gut vernetzt, dann weiß man, wo es was zu holen gibt.
Und hat man es deswegen auch irgendwie Klöster oder Ähnliches rausgesucht, weil die an entlegenen Stellen zum Teil waren, wo man jetzt auch gar nicht mit Angriffen gerechnet hat?
Ja, ich denke, dass das ein Aspekt gewesen sein wird, aber es waren natürlich auch weiche Ziele. Das heißt, Klöster waren ja im Prinzip, verfügten nicht über Verteidigungssysteme und sie waren also schlecht geschützt und reiche Beute. Also sprich, dort gab es Gold, dort gab es Gegenstände, dort gab es auch Handschriften und so weiter. Die Handschriften waren jetzt natürlich für die Räuber nicht ganz so wertvoll, aber die Wikinger haben auch sehr früh begriffen, dass man solche Dinge sich teuer wieder loslösen kann. Also das heißt, sie haben die Handschriften dann gerne auch zurückverkauft, ja, Lösegeld quasi erpresst. Und in der Hinsicht waren Klöster deutlich lohnende Ziele.
Und hat der Erfolg das dann quasi auch multipliziert? Also sind quasi aufgrund des Erfolges, den sie in England an den Küsten durch Raubzüge an Klöstern hatten, sind dann auch in der Folge mehr Wikinger nach England gekommen, um Raubzüge, Plündereien zu machen?
Ja, davon kann man ausgehen. Also wenn man sozusagen hört, dass es Easy Pickings gibt, also dass man leicht Beute machen kann, dann verbreitet sich diese Nachricht auch. Und das ist übrigens an der nordfranzösischen Küste auch nicht anders gewesen. Dort hat man einen anderen Weg gewählt. Die Herrscher haben sich gerne auch mal freigekauft. Also das heißt, es wurde im Prinzip Schutzgeld bezahlt, um nicht angegriffen zu werden. Das hat auch nicht immer funktioniert, aber das war eine Lösung. Und ja, aber es sind immer wieder Wellen gewesen. Also das ist ein Phänomen, was sich über sehr, sehr lange Zeit hinzieht. Allerdings sind nicht alle Plünderer gewesen, die gekommen sind und wieder gegangen sind, sondern durchaus auch mal welche, die geblieben sind, die Land wollten, die leben wollten in den neuen Regionen. Und das ist auch in England der Fall gewesen, also nicht nur später dann in der Normandie.
Eine solche Siedlung war Danelag, eine wikingerzeitliche Siedlung in England, oder?
Ja, wobei Siedlung jetzt vielleicht ein bisschen klein gegriffen ist. Das ist eine ganze Region gewesen letztendlich. Also nach und nach eben etwas, was sich als Migrationsbewegung schon beschreiben lässt im Osten Englands. Ein von Wikingern oder von Skandinaviern kontrollierter Bereich hat sich dort gebildet. Eben das Danelag, auch Danelaw genannt. Das ist vielleicht ein bisschen deutlicher, was das eigentlich bedeutet. Denn das bedeutet einfach das Gebiet nach dänischem Recht. Also das heißt ein Gebiet, das eben von Skandinaviern beherrscht war. Und Wikinger-Königreiche gab es also dann auch in dem, was wir heute England als England bezeichnen. Und auch mit York und Jorvik ein wirklich großes Zentrum, in dem sich eine angelsächsisch-skandinavische Kultur auch bildet. Und auch das finden wir bei uns in der Ausstellung. Denn uns war das wichtig, eben zu zeigen, dass es Bezüge zwischen England und Skandinavien auch gab vor der normannischen Eroberung und dass eben da fast schon eine Dreiecksbeziehung gibt.
Mhm. Also sind die Schlüsselfaktoren, die auch in der Ausstellung deutlich hervorkommen, wie zum Beispiel die kulturelle Anpassungsfähigkeit, schon in dieser Zeit gegeben, dass quasi auch dann sich eine Vermischung, sich eine Adaption von anglo-normannischer Kultur letzten Endes herausgebildet hat?
Ja, so kann man das sagen. Denn wir finden vor Ort jede Menge Zeugnisse von Dingen, die auf den ersten Blick skandinavisch erscheinen, die aber in England produziert wurden. Wir finden Funde, die wir wikingerzeitlich einordnen könnten, eben nicht nur im Danelag, sondern auch in anderen Regionen Englands, was einfach zeigt, da gab es eine Präsenz, da gab es einen Austausch und da wurden auch Dinge übernommen, adaptiert, angepasst und zwar so sehr, dass wir gar nicht mehr wirklich unterscheiden können. Also das heißt, dass eine Verschmelzung der Kulturen auch stattfand.
Mhm. Gab es da irgendwie ein Ungleichgewicht? War zum Beispiel, also jetzt von der Formensprache oder von der Kulturtechnik überhaupt, waren die Wikinger, die Skandinavier, waren die schon so weit fortgeschritten, dass die in irgendeiner Form auch fein ziselierte Objekte herstellen konnten? Oder war das irgendwie von englischer Seite so, dass man sich da ein Vorbild genommen hat an den Skandinaviern?
Ja, also wir haben sehr stark das Wikinger-Bild als der raubende, plündernde Mann, der da ankommt mit wildem Bart oder sowas in der Art und erhobener Axt. Aber tatsächlich waren die Skandinavier ganz, ganz große Kunsthandwerker. Gerade Metallarbeiten, Holzarbeiten von unglaublicher Schönheit, die entstanden sind in dieser Zeit. Und das ist auch etwas, was sie exportieren. Zwar natürlich auch als Händler, das heißt, dass sie diese Dinge in andere Weltregionen tragen. die sie sehr gut kannten letztendlich. Also sie haben sehr, sehr weite Handelsnetze gehabt, aber eben auch in der Hinsicht, dass sie quasi die Technik, wie man so etwas herstellt, in neue Regionen getragen haben. Ja, und diese Dinge finden wir dann eben auch in England.
Mhm. Und du hattest York angesprochen, das war ja auch wirklich eine Hochburg der Steinmetzkunst, mhm, zum Beispiel. War das schon vor der skandinavischen Besiedlung oder vor dem skandinavischen Einfall oder war das sowohl davor als dann auch danach?
Also es ist tatsächlich etwas Neues, was mit dieser Zeit der skandinavischen Präsenz in England anfängt. Auch vorher gibt es natürlich Kunst, auch vorher gibt es Kunsthandwerk. Aber es ist schon etwas Neues, die Tierstile, die eben ganz eindeutig aus Skandinavien kommen und eine ganz neuen Grad der Kunst mit sich bringen. Also insofern möchte ich nicht sagen, das eine war besser oder schlechter als das andere, aber wir sehen hier, dass etwas Neues passiert und dass sich auch York oder Yorick als dieses Zentrum ganz neu ausbildet. Also dass da schon irgendwie etwas passiert und es auch sehr viel Bewegung gibt.
Nun blieb ja die äußere Bedrohung durch die Wikinger noch einige Zeit und daher suchte man auch im englischen Königshaus, zum Beispiel der König Ethelred, suchte nach Verbündeten, um sich quasi dieser Gefahren zu erwehren. Und dadurch heiratete er, oder als strategisches Moment heiratete er Emma 1002. Das war die Schwester des normannischen Herzogs. Emma von der Normandie wurde so die erste normannische Königin Englands. Wie wichtig war sie denn als Bindeglied oder als Vermittlerin?
Sehr, sehr wichtig. Also für uns in der Ausstellung ist sie auch eine von den Identifikationsfiguren. Du hast es bereits gesagt, sie ist die erste normannische Königin Englands, schon 64 Jahre vor Wilhelm dem Eroberer. Und sie kommt in eine ganz interessante Gemengenlage hinein. Die Bedrohung durch die Skandinavier, du hast es bereits gesagt, die nimmt wieder zu. Das hat natürlich auch mit Vorgängen in England zu tun. Der angelsächsische König hat die Herrschaft geeint, was aber auch mit Repressalien und auch wohl Pogromen gegen skandinavischstämmige Bevölkerung einherging. Und das gibt den Anlass für die Dänen, quasi neue Angriffe zu starten. Und da diese nicht nur direkt von Skandinavien kommen, sondern eben auch über den Kanal aus der Normandie, ist es natürlich sucht der englische König nach Möglichkeiten, sich den Rücken frei zu halten. Und solche Möglichkeiten sehen oft ein Ziel in einer Ehe, in einer strategischen Ehe. Und so kommt diese Ehe 1002 auch zustande, was aber langfristig nicht funktioniert. Also in dem Sinne, dass die Dänen eben doch einmarschieren. Ethelred wird vertrieben zusammen mit seiner Familie und mit Emma. Und wo findet er Zuflucht? In der Normandie, am Hof des Bruders der Königin. Ethelred versucht dann, sein Königreich zurückzuerobern. Es geht allerdings schief, also in dem Sinne, dass er stirbt. Und ein Däne, der Knut, wird dann der neue König, also diesmal von Dänemark und England. Und was macht Emma? Sie geht zurück und heiratet den siegreichen Knut und wird damit zum zweiten Mal die erste normannische Königin Englands, wenn man so will. Und letztendlich ist es ihre Familie, sind es auch ihre Söhne, die nacheinander dann Könige von England werden. Und insofern ist sie eine sehr, sehr interessante Figur. Und eine ihrer Töchter hat es auch bis hier in die Pfalz geschafft. Die liegt heute über Bad Dürkheim begraben.
Hm, wie heißt sie?
Gunhild.
Die Gunhild, die Gute. Ja, da kann jeder mal einen Ausflug machen. Also Kloster Limburg?
Mhm,
genau, hier
richtig.
In der Pfalz bei uns.
Genau.
Ja, und Emma war dann quasi eine Verwandte von Wilhelm dem Eroberer, dem Bastard. Welcher Grad war das? War sie Tante, Großtante?
Großtante war sie.
Großtante, das heißt, ihr Bruder oder was war dann der Vorfahre von, der direkte Vorfahre
Richtig,
von
genau.
Wilhelm dem Eroberer. Ja, und Wilhelm, der berief sich auf ein Versprechen des verstorbenen Königs und seines Konkurrenten Harold Godwinson. Um was genau ging es dabei?
Ja, im Prinzip ist es so, dass der eine Sohn, also der letzte, der da noch am Leben ist, Edward der Bekenner heißt er, von Emma, der König von England wird, der stirbt kinderlos. Beziehungsweise es war dann schon vor seinem Tod klar, dass er kinderlos bleiben wird. Und wie man das so ist als geschickter Stratege, nutzt man derartige Situationen gerne aus, Versprechungen zu machen und dann zu sagen, du kriegst die Krone nach mir und sich dafür irgendwie Gegenleistungen einzuholen. Und es ist nicht unwahrscheinlich, wahrscheinlich, dass er tatsächlich so ein Versprechen auch dem Wilhelm gemacht hat. Der hat ihn aber beim Wort genommen. Und naja, der Rest ist Geschichte, wenn man so will. Denn als Edward stirbt, wird zunächst eben Harold Godwinson König von England. Die englischen Adligen wählen ihn, er ist selber Angelsachse. Aber es gab im Vorfeld, also noch einige Jahre zuvor, eine fatale Reise, oder zumindest berichtet davon der Teppich von Bayeux, die diesen Harold in die Normandie geführt hat. Und dort soll er eben Wilhelm ein Versprechen geleistet haben, dass er seine eigene, also Wilhelms Kandidatur auf den Thron unterstützt und quasi ihm nicht im Wege steht. Und es ist durchaus möglich, dass er dieses Versprechen gemacht hat, aber wenn, dann, wie soll ich sagen, unter dem Druck umgeben von Bewaffneten wahrscheinlich. Und später hat er sich nicht mehr daran gebunden gefühlt. Und so gibt es halt unterschiedliche Menschen, die Ansprüche anmelden. Es kommt dann noch ein Norweger, Harald Hardrade, der norwegische König dazu, der auch seine Ansprüche auf die Verwandtschaft, allerdings über die Linie Knut, anmeldet. Die kommen alle, treffen alle 1066 aufeinander und wollen König von England werden. Beziehungsweise Harold Godwinson ist das zu diesem Zeitpunkt schon.
Mhm. Das kam ja dann für Wilhelm den Eroberer eigentlich ganz recht. Das war ja ein Glücksfall, dass quasi auch der Harald Hardrade auch nach der Krone greifen wollte. Wieso? Was war quasi der Glücksfall für Wilhelm der Eroberer?
Ja, letztendlich 1066, wir müssen uns vorstellen, im Januar stirbt der alte König. Harold wird zum neuen König gewählt und in dem Moment wird von zwei Seiten Invasion vorbereitet. Und das heißt aus der Normandie und aus Norwegen. Nur Wilhelm braucht eine Weile, bis er seine Flotte ausgerüstet hat und es gibt ein bisschen ungünstigen Wind. Also mit Gegenwind lässt es sich schlecht nach England fahren. Das heißt, wer zuerst in England anlandet, ist Harald Hardrede, also von Norwegen herkommend. Und das heißt, die Konzentration des englischen Heeres richtet sich erstmal nach Norden. Und es wird eine große Schlacht in Stamford Bridge geschlagen. Das ist 1066 und das ist der Moment, wo dann die Wikingerzeit letztendlich klassisch endet, weil Harald Hardrede, der auch als der letzte Wikinger gilt, findet den Tod bei der Schlacht. Und damit ist sozusagen ein Kronprätendent jetzt mal raus und damit waren es nur noch zwei. Allerdings, für Wilhelm das Glück, die Armee steht jetzt in Nordengland. Wilhelm hat jetzt günstigen Wind, landet an in Südengland und der zu diesem Zeitpunkt siegreiche Godwinson muss einfach in Gewaltmärchen nach Süden ziehen. Ein Teil seines Heeres ist zu diesem Zeitpunkt auch schon müde oder hat die notwendige Arbeitszeit eben im Heer schon abgeleistet. Das heißt, es gibt da gewissen Schwund und er landet mit einer relativ müden Schar oder ermüdeten Schar im Süden Englands an. Und dann wird eben am 14. Oktober die berühmte Schlacht bei Hastings zwischen Wilhelm dem Eroberer und Harold Godwinson, das heißt beziehungsweise deren Heeren, geschlagen.
Ja, die Schlacht gilt als lange und durchaus auch blutig. Es waren ja auch in einer wunderbaren fotorealistischen Rekonstruktion in der Ausstellung, die von Faber Kurzial aus Darmstadt produziert wurde, sieht man es ja auch am Ende, die leichenüberströmten Hügel. Und das ist tatsächlich schon ein erschreckendes Bild, was ich damals abgezeichnet haben muss. Die Normannen standen rund 10.000 Angelsachsen, glaube ich, gegenüber. Kann man das so sagen? Waren es weniger?
Die Zahl ist immer sehr, sehr schwierig im Nachhinein zu eruieren. Also wir haben jedenfalls zwei wirklich große Heere für die Zeit, die sich gegenüberstehen und schon kräftemäßig einigermaßen ausgeglichen sind, wobei die Angelsachsen durchaus mehr gewesen sein dürften. Aber sie waren von der Bewaffnung sehr, sehr ähnlich, nur von der Truppenstruktur unterschiedlich. Und die Schlacht wurde an einem einzigen Tag geschlagen. Es ging von morgens bis abends. Es war, wie du es gesagt hast, sehr, sehr blutig und auch mit viel Gewalt verbunden. Aber es war nicht von Anfang an klar, wie die Sache ausgehen wird. Also es schwankte immer wieder hin und her und es waren im Prinzip einige wenige Momente, Glücksfälle, wenn man so will, taktische Fehler, die am Ende zum Ergebnis geführt haben, wie es dann war.
Einer dieser Schlüsselmomente war, als Wilhelm vom Pferd fiel und quasi auch seine Anhänger oder seine Gefolgsleute dachten, er sei gestorben.
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir uns zwei Heere vorstellen müssen und die Normannen hatten eine Reiterei, sie hatten auch Bogenschützen und sie hatten eben das gewöhnliche Fußvolk, während die angelsächsischen Linien, das große Brä, das die hatten, war ihr Schildwall. Das heißt, Schilde, die sich überlappt haben, die quasi einen undurchdringlichen Wall gebildet haben und die dann ja für die Normannen auch ein echtes Problem waren. Und immer wieder gab es Angriffe, aber solange dieser Schildwall nicht gebrochen war, solange sah es eigentlich gut für die Angelsachsen aus. Und in diesem Moment, also mitten im Schlachtgeschehen, passiert es eben, dass Wilhelm, der zu Pferde sitzt, von seinem Pferd fällt. Wahrscheinlich ist auch das Pferd einfach unter ihm getötet worden. Das passiert öfter mal während der Schlacht. Und man ihn für tot hält. Und das ist natürlich in einem mittelalterlichen Heer, wo es letztendlich darum geht, eine Person zum König zu machen, natürlich ein entscheidender Moment. Und auf der eigenen Seite, also im normannischen Heer, was übrigens nicht nur aus Normannen bestand, sondern auch anderen, hat sich in dem Moment natürlich Panik verbreitet. Ist jetzt der eigene Fürst, der Herzog, ist er gefallen? Weil dann lohnt es sich eigentlich nicht weiterzukämpfen. Mhm. Und auf der angelsächsischen Seite hat sich natürlich die Hoffnung und auch vielleicht ein Triumphgefühl breit gemacht. Und das hat zu taktischen Fehlern geführt, weil Wilhelm war nicht tot, er ist aufgesprungen, er hat sich ein neues Pferd geholt, er hat sich seinen Leuten gezeigt, den Helm abgenommen, damit man ihn auch erkennt und gezeigt, er ist noch am Leben. Aber das angelsächsische Heer hat in dem Moment dann auch den Fehler gemacht, den Schildwall aufzulösen, weil man wähnte sich jetzt in einer siegreichen Position, sah die gegnerischen Reihen in Unordnung, hat den Schildwall aufgebrochen und damit war letztendlich die Sache gelaufen, weil dann war diese Verteidigungsposition nicht mehr gegeben und dann konnte die Reiterei auch wirklich den Schaden anrichten, für den sie gedacht war.
Ja, es heißt von Wilhelm ja auch immer, dass er ein sehr geschickter und wahrscheinlich auch ein rhetorisch guter Herrscher war. Also er wusste zumindest immer, Leute auf seine Seite zu ziehen. Er ist ja auch gemeint, es waren nicht nur Normannen beteiligt. Wer war noch beteiligt auf Seiten der Normannen?
Ja, also ganz unterschiedliche alle Alliierte. Also das heißt, Bretonen wissen wir, dass viele mit dabei waren aus Flandern. Er war ja auch mit einer flandrischen Herzogstochter verheiratet, Wilhelm. Das heißt, alles, was so im Umfeld der Normandie war, hat man auch mitgenommen. Das heißt, unter normannischer Führung fand sich dann ein schon relativ bunt gemischtes Heer, die alle natürlich sich etwas davon versprochen haben, ist klar, aber die sozusagen ein Ziel verfolgten. Und wenn man jetzt vom militärischen Geschick Wilhelms des Eroberers spricht, dann würde ich sagen, ja. Er war ein ganz großer Taktiker, ein sehr guter Militärstratege, was einfach auch deutlich wird. Er ist ja als Bastard geboren, daher auch der Beiname. Er verliert seinen Vater schon, als er 7 Jahre alt ist und trotzdem, also es gibt zahlreiche Situationen, wo er wirklich um sein Leben fürchten muss und trotzdem gelingt es ihm, das Herzogtum unter Kontrolle zu bringen, es noch auszudehnen, es zu festigen und dann eben diesen Eroberungszug erfolgreich zu unternehmen und dann diese beiden Herrschaften auch zu bewahren. Und das über lange, lange Zeit und gegen sehr, sehr viele Gegner in militärischen Schlachten. Und er ist bis fast am Ende ist er eigentlich ungeschlagen. Und das kann man nicht anders erklären als dadurch, dass er erstens militärisch sehr geschickt gewesen sein muss, auch sehr fähig und auch natürlich, dass er wusste, wie er Getreue um sich sammelt, die dann auch ihn unterstützt haben. Denn es ist nie eine Person, die letztendlich den Ausschlag gibt.
Mhm. Nun war ja die Schlacht und auch ihre Folgen oder die hinterließen sehr tiefe Narben im Gedächtnis der Engländer. Das habt ihr auch selbst persönlich vor Ort kennengelernt. Ihr wart bei diesem riesen Reenactment-Spektakel der Schlacht von Hastings, was sich jährlich dort abzeichnet. Und da stehen wirklich jedes Jahr aufs Neue Normannen Sachsen gegenüber und die kämpfen dann diese Schlacht nach. Man kann quasi in Merchandise-Shops Fahnen kaufen für Normannen und für Sachsen, je nachdem für welche Seite man ist und ist dann immer wieder überrascht, wer gewinnt. Wie war das? Was habt ihr für Erlebnisse gemacht? Gerade auch in puncto kollektives Gedächtnis.
Ja, also tatsächlich ist es sehr, sehr spannend, mal in England praktisch auch über 1066 und die normannische Eroberung zu reden. Das ist dort ein sehr, sehr präsentes Datum oder auch politisches Ereignis, ein historisches Datum, das auch sehr stark im politischen Verwendung findet bis heute. Es ist auch als das letzte erobert werden tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben. haben. Und wirklich am schönsten kommt es, wie du es gesagt hast, bei dieser Reenactment-Veranstaltung zum Tragen. Von der liest man natürlich sehr oft auch, aber dort zu sein ist nochmal etwas ganz Besonderes. Einmal im Jahr, eben um den Jahrestag, den 14. Oktober, wird das an einem Wochenende nachgespielt, also an einem Samstag, an einem Sonntag, machen sie jeweils auf eine Stunde gerafft oder anderthalb sind es, die Schlacht, die dann sozusagen in ihren wichtigsten Aspekten nachgespielt wird. Es gibt dann auch zwei Camps, die Angelsachsen und die Normannen, die dann auch leben und ihr Ferkel am Spieß braten und derartige Dinge. Die kann man dann auch besuchen und man kann eben diesem Schlachtevent beiwohnen. Und es gibt einen Moderator, der dann auch kommentiert, was passiert oder was historisch passiert ist und der dann die Zuschauer, das Groß und Klein, da geht es wirklich hoch her, zum Anfeuern anfeuert. Also er ruft immer dazu auf, dass man doch jetzt die Fähnchen schwenken könnte für. Und das Interessante ist, die achten sehr darauf, dass es historisch korrekt ist und man auch wirklich den Ereignissen der Schlacht folgt. Aber 80% der Aufforderungen sind für die Angelsachsen feuern. Und wir waren mit unseren normalen Fähnchen, also ich und meine Kollegin, da wirklich in der Minderzahl. Und auch das hatte ich vorher gelesen, aber auch tatsächlich dann selbst gehört. Nach der Schlacht, wenn erwartungsgemäß die Normannen mal wieder gewonnen haben, hört man immer jemanden im Hintergrund sagen, maybe next year, also vielleicht nächstes Jahr. Und das ist etwas, was offensichtlich die Hoffnung stirbt zuletzt, was sich durchzieht, dass man hofft, irgendwann werden die Angelsachsen doch gewinnen.
Irgendwann mal aus der Zeitschleife herauszufinden. Ihnen sei es gegönnt. Nach der Eroberung musste Wilhelm die Herrschaft jedoch sein ganzes Leben lang festigen. Wieso hat die Konsolidierung dort so lange gedauert? Was gab es für Gegenspieler?
Ja, man muss sich überlegen, mit einer Schlacht gewinnt man natürlich kein Königreich. Also am 14. Oktober stirbt Harold Godwinson. Dadurch ist letztendlich Wilhelm ganz klar der Sieger und wird auch am Weihnachtstag zum König gekrönt. Nur mit einer Krone ist es ja noch nicht getan, sondern man muss das Königreich ja erstmal unter Kontrolle bringen. Und man sollte nicht vergessen, dass England ein Juwel, also ein gut organisiertes, sehr reiches, vor allem landwirtschaftlich geprägtes Königreich, dass es sich zu besitzen lohnte. Ja, es war gut organisiert, es gab auch einen starken Adel, das darf man nicht vergessen. Und dem passte es nicht unbedingt, dass da jetzt Normannen kamen von außen, die dann auch natürlich Ansprüche angemeldet haben und deswegen regte sich relativ schnell Widerstand. Man sollte noch dazu sagen, Wilhelm hat es erst auf die sanfte Tour versucht, wenn auch nicht lange. Also er hatte durchaus den Plan, selbst Englisch zu lernen. Seine erste Urkunde ist auch noch in altenglischer Sprache ausgefertigt. Die gibt es heute noch in England, in London tatsächlich. Aber als dann Rebellionen aufbrechen, da reagierte dann mit brutaler Gewalt und kennt auch keine Gnade mehr. Und das hat natürlich Folgen. Und insbesondere auch ins kollektive Gedächtnis eingegraben hat sich das sogenannte Harrying of the North, also die Verheerung des Nordens, weil im Norden Englands, wo man insgesamt etwas freier agierte, auch vorher schon, hat sich der Widerstand gebündelt und deswegen ist Wilhelm dann auch nach Norden gezogen. Mit brutaler Gewalt hat eben die Adligen niedergemacht, die sozusagen das Herz des Widerstandes waren, aber hat natürlich auch Felder niedergebrannt, was Hungersnöte zur Folge hatte. Viele Menschen sind auch gestorben in dieser Zeit und auch das hat praktisch tiefe Narben hinterlassen. Allerdings aus seiner Sicht war die Sache ein voller Erfolg, denn durch dieses wirklich sofortige Reagieren und diese Gewalt, die aber sehr zielgerichtet war, war der Widerstand dann gebrochen. Trotzdem hat es eine Weile gedauert und war mit verschiedenen Strategien verbunden, bis man eben das Königreich wirklich unter Kontrolle hat. Das lag auch daran, dass Wilhelm natürlich ja weiterhin Herzog der Normandie war. Das heißt, der ist nicht in England geblieben und hat seine Herrschaft erstmal organisiert, sondern er ist letztendlich sein ganzes weiteres Leben, und wir reden hier von 22 Jahre oder 21 Jahre, die er nach Hastings noch lebt, die ist er zwischen seinen zwei Herrschaftsbereichen hin und her gereist. Und zwar mindestens einmal jedes Jahr, oft auch mehrfach. Es wurden dann, er wurde auch den Franzosen langsam zu mächtig, weswegen da auch Widerstand organisiert wurde. Man wollte ihn quasi aus dem Rücken treffen. Das heißt, auch dort hatte er dann zu kämpfen. Und das hatte natürlich auch Auswirkungen. Und umso mehr hat er seine Unterstützer gebraucht. Das war vor allem seine Familie, die Halbbrüder, aber eben auch viele andere und die Herrschaftsstrategien.
Nach der Gewalt, nachdem die Wogen auch geglättet waren, was hat er noch alles gemacht? Ich meine, die Elite hat er wahrscheinlich ausgetauscht, dann sukzessive immer stärker durch Normannen ersetzt. Das war wahrscheinlich auch ein Grund, wieso dann das Altenglische so ein bisschen rausgedrängt wurde und auch dann Latein als Verwaltungssprache eingesetzt wurde. Wie war es mit Bauten von Befestigungsanlagen, Burgen etc.?
Ja, die Strategien, da hast du ja die wichtigsten oder einige der wichtigsten jetzt schon angesprochen. Er hat Elitenaustausch betrieben, das heißt, die Landbesitzer wurden ausgetauscht, zumindest die obersten Ebene. Das hat sich dann auch auf die geistlichen Eliten ausgedehnt. Auch da, die neuen Bischöfe waren eben dann in der Regel Normannen. Es wurden aber auch dafür gesorgt, dass quasi Ehen geschlossen wurden, und zwar zwischen Normannen und Angelsachsen, ganz bewusst. Es waren in der Regel zwar mehr normannische Männer und angelsächsische Frauen, aber es ging durchaus auch in die andere Richtung. Also das heißt, er hat quasi dafür gesorgt oder den ersten Schritt getan, dass diese beiden Gruppen miteinander verschmelzen. Und auf lange Sicht war das extrem erfolgreich, weil wir dann gut zwei, drei Generationen später schon beginnen. Da gibt es dann auch entsprechende Quellenstellen, die dann sagen, dass man schon nicht mehr unterscheiden kann und man kann nicht trennen zwischen Angelsachsen und Normannen. Ja, ein weiterer Aspekt ist natürlich auch der Festungsbau. Das ist sehr richtig, denn vorher gab es nicht viele Festungen im modernen Typ. Turmhügelbauten zum Beispiel, Modern Bailey Castles, gab es eigentlich fast nicht. Und nach Wilhelms Herrschaft ist das ganze Land mit einem Netz von Burgen überzogen und viele sind in weiteren Entwicklungsstufen heute noch vorhanden. Nehmen wir beispielsweise den Tower, Windsor Castle, so die, oder Rochester oder Norwich. Also das sind lauter die Kerne, das ist etwas, was in normannischer Zeit passiert und England dann auch auf die Dauer verändert. Kathedralbauten ähnlich, in Winchester, in Durham, neue Bauten, neue Architektur, da verändert sich ganz schön etwas, auch kulturell gesehen.
Eine bedeutende Quelle, historische Quelle, die quasi auch diese Veränderung mit aufführt, ist das sogenannte Doomsday Book, das bei uns auch in der Ausstellung zu sehen ist. Was findet sich darin und wieso ist das so ein wichtiges historisches Dokument?
Ja, das ist eigentlich eine ganz unglaubliche Handschrift. Man muss allerdings ein bisschen ausholen. Ich werde das jetzt in kürzester Form versuchen. 1085, also kurz vor seinem Tod letztendlich, gibt Wilhelm ein ganz besonderes Unternehmen in Auftrag. Also er möchte das Königreich erfassen. Das heißt, er will wissen, wer was wo hat und wie viel davon. Und wie viel Steuern man daraus holen kann. Denn da liegt der Kern der Sache. Also letztendlich will er wissen, wie viel Geld kann man machen. Und denn Geld braucht er zum Beispiel zum Krieg führen. Und er gibt deswegen eine Erhebung in Auftrag. Das heißt, überall ins ganze Königreich sollen Gesandte, wenn man so will, reisen, die einen ganz bestimmten Fragenkatalog abarbeiten für alle Ländereien, die es so gibt. Wer hat sie besessen zur Zeit seines Vorgängers, also 1066? Wer besitzt sie 1086, also im Prinzip 20 Jahre später? Und was besitzen die denn so? Also wer lebt da, wie viel Mühlen gibt es, wie viel Teiche gibt es, wie viel Schafe gibt es, wie viel Ochsen, wie viel Pflüge und so weiter. Und diese Daten werden quasi erhoben, werden zusammengetragen, werden dann organisiert, geordnet, in eine Form gebracht, verkürzt, also sprachlich verkürzt und in ein Buch eingetragen. Dieses Buch, ein sehr dickes Buch, heute in zwei Bände unterteilt, ist dann das sogenannte Doomsday Book. Warum das so heißt, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber das Interessante oder das Unglaubliche, wenn man so will, an dieser Sache ist, dass das Ganze in einem einzigen Jahr passiert. Also die Untersuchung, das Losschicken der Boten, das Wiederkommen, das Organisieren und das Schreiben des Buches von einem einzigen Schreiber. Das Buch wird von einem einzigen Schreiber geschrieben und das passiert alles in einem Jahr. Und was wir in der Ausstellung haben, was noch nie außerhalb von England, aber auch noch nie außerhalb von Exeter zu sehen war, ist das Exon Doomsday, also etwas ganz, ganz Besonderes. Das heißt, eines dieser Sammeldokumente für einen bestimmten Bereich des Königreichs Englands. Und das Doomsday Book umfasst dann den größten Teil. Und so heißt es, aber nicht in der Zeit, in der es entsteht, sondern in späterer Zeit. Und zwar, weil man gesagt hat, das ist wie das jüngste Gericht oder wie etwas, was festgeschrieben wird und dann gilt bis zum jüngsten Gericht, also um seine Allgemeingültigkeit deutlich zu machen. Mhm. Und das ist einfach unglaublich, weil es ein Schatz an Daten ist und an Informationen, die wir so für nirgendwo sonst haben und die uns Auskunft gibt eben über die Lebensverhältnisse. Mhm. Und es zeigt uns auch, wie sehr sich das Königreich verändert hat zwischen 1066 und 1086. Zum Beispiel auch eben, was die Herrschaftselite angeht, weil auf der obersten Ebene nur noch 3 Angelsächsen überhaupt vertreten sind. Alle anderen sind dann schon Normannen oder sonstige.
Kommen wir mal auf die Lebensverhältnisse und die Lebensveränderungen zu sprechen. Ich denke ja auch immer, dass der Bevölkerung es eigentlich relativ egal ist, welchem Herrscher, welchem König sie die Abgaben entrichten müssen. Gibt ja da auch in der Kultfilmsatire Ritter der Kokosnuss die Szene, wo König Artus einem Bauern begegnet und nach dem Weg nach Camelot fragt und der Bauer sagt, welcher König? Meiner? Nee, ich habe dich nicht gewählt. Und wie war es denn? Also wie entwickelte sich das alltägliche Leben in puncto Landwirtschaft und Handwerk, Handel? Gab es ein Aufblühen?
Also ich denke, man kann schon sagen, dass du recht hast. Ja, natürlich wird es vielen letztendlich egal gewesen sein, wer der König ist. Viel verändert am Alltag hat sich nicht. Aber dennoch würde ich schon so weit gehen und sagen, die normannische Eroberung verändert das Königreich grundlegend und auf Dauer. Nehmen wir jetzt mal die Sprache. Auch da haben wir so ein kleines Spiel mit in der Ausstellung. Latein wird Verwaltungssprache, das hast du kurz schon mal angesprochen am Anfang, aber die Normannen, die neuen Herren, bringen auch andere sprachliche Neuerungen mit. Sie bringen nämlich sozusagen ihren französischen, normannischen Dialekt mit und der verändert auch die englische Sprache dauerhaft. Also wir haben Lehnwörter, die heute ganz, ganz selbstverständlich Teil des Lebens sind oder Teil der englischen Sprache, die aber eigentlich von den Normannen mitgebracht werden. Und das ist Herrschaftssprache, das ist Royal zum Beispiel, was eben aus einem französischen Wort stammt. Oder das ist ja Essen, also Verfeinertes, da zum Beispiel Pig hat einen englischen, also einen angelsächsischen Wortstamm, während der Pork, das verarbeitete Produkt, dann wieder sich aus dem Französischen ableitet. Und derartige Dinge betreffen natürlich dann letztendlich alle. Hm. Ja, oder Shirt und Blouse, also sozusagen Synonyme, die aber aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Und insofern kann man schon, denke ich, sagen, auf lange Sicht verändert sich die Gesellschaft und die Kultur auch. England blüht auch vor den Normannen schon, aber es blüht natürlich auch neu auf. Es profitiert auch von diesen Kulturkontakten, die vorher schon bestehen. Natürlich, alles hat immer seine Licht- und Schattenseiten.
Hm. Jetzt sind wir fast schon am Ende unseres Podcasts angelangt, aber natürlich zum Schluss noch die Frage, wie ging es denn weiter mit der normannischen Herrschaft in England nach Wilhelm dem Eroberer? Das war dann auch nicht ganz so einfach in der Folge, auch unter seinen Söhnen.
Ja, die normannische Herrschaft war mit dem Tod Wilhelms natürlich nicht vorbei. Er hatte ja auch Kinder, er hatte Kindeskinder und im Prinzip blieb die Linie mehr oder weniger erhalten. Den Engländern und irgendwann war sie auch Teil des eigenen. Also wir haben einen ganz spannenden genealogischen Rotulus auch in der Ausstellung, der im 14. Jahrhundert entstand, die englischen Könige, die Linie der englischen Könige nachvollzieht und interessanterweise findet sich die gesamte normannische Herzogslinie da drin. Also zu dem Zeitpunkt war das schon Teil der eigenen Geschichte geworden. Aber bis dahin war es ein bisschen ein steiniger Weg, das ist richtig. Nach Wilhelm wurde die Herrschaft zwischen Normandie und England erstmal unter seinen Söhnen aufgeteilt. Dann sind aber 2 aus dem Spiel gewesen. Das würde jetzt zu weit führen zu erklären, wie das dazu kam. Aber Heinrich der Erste hat die Herrschaft wieder in seinen Händen zusammengeführt. Also er war wieder gleichzeitig König von England und Herzog der Normandie. Nur hatte dieser Heinrich dann bald ein Problem, denn sein einziger legitimer Sohn ist in einem Schiffsunglück ums Leben gekommen und damit hatte er wieder so eine Erbproblematik am Hals. Das heißt, wem soll er denn seine Herrschaft vererben? Und er versucht etwas in dieser Region damals noch eher Revolutionäres. Er möchte seine Tochter Mathilde zur Königin machen und hat dann auch die englischen Adligen bereits auf sie verpflichtet. Mathilde ist auch so eine ganz interessante Gestalt. Also sie war zu dem Zeitpunkt schon Kaiserinnenwitwe, als sie quasi zur Erbin erkoren wird. Das heißt, sie hat Heinrich den V., den Salia, geheiratet, ist zur Kaiserin gekrönt worden und hat dieses Selbstverständnis auch bis zum Ende ihres Lebens mit sich getragen, hat sich auch Kaiserin genannt. War ja ein wichtiger Titel. Und als Heinrich dann gestorben ist, ist dann aber ein Problem aufgetreten, denn die englischen Adligen haben dann doch einen männlichen Verwandten vorgezogen. Der war auch von Wilhelm abstämmig, aber er war halt nicht Mathilde. Und Mathilde hat das aber nicht akzeptiert. Es kam zu einem englischen Bürgerkrieg, der viele Opfer gefordert hat und am Ende nur dadurch gelöst werden konnte, dass ihr Gegner seinen Sohn früh verloren hat und dann Mathildes Sohn wiederum die Herrschaft in seine Hand genommen hat und damit dann die Herrschaft vereint hat. Und damit, mit Heinrich II., wurde es dann ruhiger, aber das anglo-normannische Königreich war dann schon relativ groß, denn Heinrich II. War auch ein Plantagenet, das heißt, da war dann schon viel, viel, viel mehr Land noch auf dem Kontinent mit dabei.
So, jetzt müssen wir aber wirklich Schluss machen. Man könnte noch wirklich wieder stundenlang darüber reden. Vielen Dank, Viola, für das spannende Gespräch. An alle Zuhörer, die Ausstellung Die Normannen ist noch bis zum 26.02.2023 bei uns in den Reichs-Engelhorn-Museen in Mannheim zu sehen. Dort erfahrt ihr alles und wenn nicht dort, dann im Katalog oder im Tagungsband zur Ausstellung. Es gibt auch noch eine Reihe an weiteren digitalen Angeboten zur Ausstellung. Die findet ihr wie immer auf digital.rem-mannheim.de. Schaltet mal rein und bleibt uns weiter gewogen. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.